Corona in Bayern, der Podcast. Thorsten Otto und Expertin Jan Tuczynski sprechen über die Herausforderungen durch das Virus.
Herzlich willkommen zum gemeinsamen Podcast Corona in Bayern von Bayern 1 und BR24. Mein Name ist Thorsten Otto und ich werde Sie ab heute täglich begleiten, also solange die Krise eben dauert, mit den wichtigsten politischen und medizinischen Infos versorgen, mit Ärzten, mit Experten sprechen, auch mit ganz normalen Leuten, die jetzt eben wie wir alle vor großen Herausforderungen stehen. Und dabei wollen wir eben nicht nur informieren, sondern sie auch mit positiven Beispielen aus Bayern motivieren. Menschen, die einander helfen, die für andere da sind, die beweisen, dass wir in Bayern gerade in diesen Zeiten eben solidarisch sind. Denn nur, und da hat er recht, gemeinsam sind wir stark. Ministerpräsident Söder heute Morgen auf seiner PK.
Ich bitte um Zusammenhalt. Das ist nicht nur ein Stresstest, das ist ein Stück weit ein Charaktertest. Wir können aber das alles nur gern bestehen, wenn wir alle zusammenhelfen. Wenn jeder seinen Beitrag leistet. Wenn wir Rücksicht nehmen. Wenn wir mitnehmen. Wenn wir einander ein Stück weit vertrauen.
Söder hat ja heute den Katastrophenfall für Bayern ausgerufen und er hat es so begründet.
Wir rufen den Katastrophenfall aus. Wir rufen ihn gesamt aus für Bayern. Der Vorteil ist, umfangreiche Möglichkeiten für die Behörden, klare Steuerung, Eingriffs- und Durchgriffsmöglichkeiten. Alles muss in eine Richtung laufen, in einer gemeinsamen, koordinierten Form. Er gilt ab jetzt, ab diesem Zeitpunkt.
Was bedeutet das jetzt für uns alle, für jeden Einzelnen, für Gastronomen, für Geschäftsinhaber, Veranstalter, Eltern? Darüber möchte ich sprechen mit BR-Wissenschaftsredakteurin Jan Tuczynski. Jan, der Söder hat ja betont, dass die Lage ernst ist. Freizeiteinrichtungen schließen ab Dienstag, Restaurants sind ab Mittwoch nur noch bis 15 Uhr geöffnet, Kneipen, Bars komplett zu. Wie sinnvoll, Jan, ist es denn, das öffentliche Leben in Bayern so stark einzuschränken?
Also das können wir natürlich eigentlich erst in ein paar Wochen beurteilen. In der Rückschau, wenn wir dann sehen, sind die Zahlen, die Infektionszahlen hochgegangen oder sind sie runtergegangen und haben sich oder zumindest verlangsamt. Das ist ja die große Hoffnung, die damit verbunden ist, dass wir die Ausbreitung der Epidemie wirklich verlangsamen und hinauszögern. Wir haben das neue Coronavirus, es ist hier. Es ist für die allermeisten nicht schlimm, aber es sollte sich so langsam wie möglich verbreiten. Das ist der Sinn. Und jetzt hoffen wir mal, dass diese Maßnahmen greifen. Ich habe schon sehr viele Stimmen jetzt in den letzten Tagen gehört, die gesagt haben, das ist schon sinnvoll, so wie es jetzt ist.
Gibt es denn irgendwelche Erfahrungswerte schon aus Italien? Kann man daran sehen, vielleicht, das bringt etwas, das verlangsamt die Ausbreitung des Virus?
Es gibt Erfahrungswerte aus China. Mir hat gerade ein Hygieneexperte gesagt, also wenn man sich anguckt, wie die Zahlen in China jetzt runtergegangen sind, muss man sagen, der Erfolg gibt den Chinesen recht. Das ist natürlich sehr, sehr drastisch, was dort passiert ist. Aber es hat natürlich eine gewisse Wirkung.
Schließt sich natürlich die Frage an, Jan, wäre nicht ein kompletter Shutdown, wie jetzt hier in Österreich auch geschehen, noch sinnvoller gewesen? Und warum hat man es nicht gemacht?
Man ist natürlich hinterher immer schlauer. Ja, man ist immer schlauer und natürlich hat es auch einen psychologischen Effekt, der nicht zu unterschätzen ist. Also ich habe schon beobachtet, dass die Ankündigung der Schulschließungen in Bayern ein Auslöser für Panik war letzte Woche. Und da muss man sich auch natürlich gut überlegen, ist das ein Mittel, das wir in Kauf nehmen? Und welche Konsequenzen hat das? Und wir wissen, wenn wir einen totalen Shutdown machen, hat das auch Konsequenzen zum Beispiel für das Gesundheitssystem. Ja, wir wissen einfach, dass das dort eng ist, dass die jetzt alles tun, um alles am Laufen zu halten. Aber es ist nicht so ganz einfach. Ja, man kann hinterher natürlich immer sagen, hätte. Heute hat jemand gesagt, nochmal mit Bezug auf den Karneval. Ja klar, hätte man den Karneval absagen können aus heutiger Sicht. Damals hatten wir noch gar keine Fallzahlen. Das ist immer schwer, das hinterher sagen zu können. Das ist ein bisschen wohlfeil. Wir werden das erst hinterher beurteilen können.
Es ist sicher so, wie du sagst, es ist immer letztendlich auch eine Güterabwägung. Was heißt das denn konkret jetzt für jeden Einzelnen von uns? Du kannst nicht mehr ins Theater gehen, nicht mehr ins Kino gehen. Du kannst nicht mehr ins Restaurant gehen, geschweige denn in die Bar, in die Kneipe. Du kannst vielleicht auch gar nicht mehr zu deiner Physiotherapeutin gehen. Heißt das, wir sitzen jetzt alle zu Hause, die wir nicht arbeiten müssen und drehen Däumchen? Und was macht das wiederum mit uns?
Ja, wir müssen jetzt schauen, dass wir uns geistig weiterhin am Leben erhalten. Es gibt ja diverse Bildungsangebote auch aus den Medien, auch von uns, von dem BR. Die Kinder können über die BR-Plattformen auch lernen und Lernmittel sich runterladen.
Und Pumuckl gucken.
Und Pumuckl gucken natürlich oder Sendung mit der Maus gucken. Also es gibt wirklich sehr viele Angebote. Aber ja, es ist ein anderes Leben, was wir jetzt gerade führen. Ne? Wir können vielleicht noch mal ein, zwei Freunde nach Hause einladen.
Das würdest du trotzdem befürworten, ja?
Also es ist natürlich die Frage, ein größerer Kreis würde ich jetzt auch nicht mehr machen, aber ich sag mal, enge Freunde und wenn es jetzt nicht die Riesenparty ist, ich glaube, das ist immer noch auch eine persönliche Abwägung, wenn es keine Menschen sind, die zu einer Risikogruppe gehören. Also diese Dinge, die sind natürlich zu bedenken, aber ja, würde ich wahrscheinlich in einem sehr begrenzten Umfang durchaus auch noch machen.
Konkretes Beispiel, ein Freund von dir feiert seinen 50. oder bei dir besser gesagt seinen 40. Geburtstag, lädt 5 Leute ein, du gehörst dazu, gehst du hin?
Bei 5 Leuten würde ich wahrscheinlich hingehen. Ich gebe es zu.
Also die vermeintliche Sicherheit, die das ja jetzt auch vorgaukelt, also zumindest für mich, ich gehe nicht mehr raus, dann kann ich mich nicht mehr anstecken. Ist das in der Tat so?
Also der Punkt ist natürlich, wir haben ja das Problem bei dem Virus, dass Menschen keine Symptome haben und auch schon ansteckend sein können. Das macht es natürlich ein bisschen gruselig, dass wir jemanden nicht anmerken, wenn er Symptome hat. Ich würde schon sagen, dass jetzt jeder für sich selber sehr gut gucken sollte, bin ich ein Risiko? Kann ich ein Risiko sein? Hatte ich irgendwo einen Kontakt, wo was hätte gewesen sein können? Ja? Und dass man sich sehr genau überlegt, was muss ich wirklich machen und was ist verzichtbar? Ich sag aber mal so, wenn wir in Depressionen verfallen, weil wir keine sozialen Kontakte mehr haben, dann finde ich, ist das ein anderes Übel, was uns im Übrigen auch anfällig macht für Krankheiten.
Könnte der Schaden vielleicht genauso groß oder vielleicht sogar größer sein als durch das Virus an sich?
Also soweit würde ich nicht gehen, aber ich würde sagen, das ist auf jeden Fall auch ein Schaden. Also wenn ich meinen Eltern jetzt die Enkelkinder über viele Wochen vorenthalte, dann weiß ich, dass es meinen Eltern auch schlecht gehen wird auf eine andere Weise. Also insofern sind das schon so persönliche Abwägungen, wo ich sagen würde, das überlege ich mir, wie streng ich das für mich definiere.
Jetzt kann ja, Jeanne, längst nicht jeder zu Hause bleiben oder im Homeoffice arbeiten, sondern viele von uns müssen weiter in die Arbeit gehen. Man merkt auch hier im BR, wie die Stimmung sich verändert, wie man vorsichtig ist, wie man nicht weiß, was ja auch völlig richtig ist. Wie gehe ich jetzt mit dem anderen um? Halte ich wirklich einen Abstand von 2 oder von 3 Metern? Gehe ich noch in ein anderes Büro rein? Was kann ich denn tun, wenn ich weiter arbeiten gehen muss, über das übliche Händewaschen hinaus, um mich nicht anstecken zu können?
Also ich glaube, dieses jetzt berühmt gewordene Social Distancing ist tatsächlich was sehr Sinnvolles. Also ein bisschen Abstand halten oder auch ein bisschen mehr Abstand halten, das ist in diesen Tagen sinnvoll und es ist auch nicht mehr unhöflich. Es gibt ja Ärztinnen und Ärzte, die das auch seit Jahren schon so machen, die eben keine Hände geben, sondern mit einem freundlichen Lächeln begrüßen. Und das finde ich vollkommen in Ordnung. Und ansonsten muss man natürlich sagen, jetzt ist es ja bei uns auch so, wir werden nicht mehr so viel in die Kantine gehen. Wir nehmen uns das Mittagessen vielleicht eher an den Büroarbeit. Platz. All diese Dinge, die sind jetzt natürlich wirklich sowieso erlaubt und gestattet und wer sich unsicher fühlt, sollte sowas umso mehr machen und es hilft jetzt gerade sicherlich auch, die Verbreitung des Virus ein bisschen einzudämmen.
Lass uns mal ganz konkret werden mit ein paar Beispielen. Kann ich zum Beispiel noch eine Türklinke mit bloßen Händen anfassen oder kann ich mich dann schon angesteckt haben?
Das kann ich so genau nicht sagen. Wir wissen zum Beispiel nicht genau, wie viel Virus es überhaupt braucht, um angesteckt zu werden. Ja, es gab jetzt gerade die Tage eine Studie, die gesagt hat, das Virus kann sich 72 Stunden auf Oberflächen halten. Ja, das war im Labor unter ganz bestimmten Bedingungen. Und wir wissen aber nicht, ob das, was dann tatsächlich auf der Oberfläche ist, was dann auf der Türklinke ist, ob das wirklich reicht, um sich anzustecken. Das kann heute keiner sagen. Wir wissen bisher von keinem bekannten Fall, wo die Ansteckung so gelaufen ist. Ist aber natürlich auch wahnsinnig schwer nachzuweisen. Also insofern, ich würde sagen, ja, man kann Türklinken noch anfassen. Wenn es einem gelingt, es zu vermeiden, ist es vielleicht noch sicherer. Aber Händewaschen mehr als sonst ist sicher sinnvoll. Und eben ganz wichtig ist nach wie vor diese Regel, sich nicht ins Gesicht zu langen.
Aber das ist schwierig, oder? Merkst du das auch selbst, Jan, wie oft man sich ins Gesicht fasst?
Also man beobachtet sich plötzlich anders. Ne? Man guckt sich dabei zu oder man guckt anderen Leuten dabei zu und sieht, wie ständig, ich habe eine Brille. Ich bin auch immer mal dabei, mir die Brille irgendwie wieder hochzurücken. Ja, das ist richtig schwierig. Aber wenn wir es wissen, ja, die Psychologen sagen, Erkenntnis ist schon der erste Schritt. Wenn wir es wissen, dann ist es schon mal der erste Schritt, um es ein bisschen zu reduzieren. Und man kann es ein bisschen trainieren. Also wenn wir uns Mühe geben, ein bisschen was geht da.
Lass uns trotzdem noch ein bisschen drüber sprechen. Und das ist ja die Sorge vieler Menschen. Wie gefährlich ist dieses Virus jetzt für mich persönlich auch? Ist es denn, es gibt ja glaube ich auch neue Untersuchungen über die Mortalität, ist es doch vielleicht nicht ganz so tödlich wie erst angenommen?
Das ist ganz schwer zu sagen zum jetzigen Zeitpunkt. Also es ist wirklich so, dass diese Sterblichkeitszahlen, in der Wissenschaft reden wir von Letalität, also wenn wir die Todeszahlen in Beziehung setzen zu den tatsächlich Infizierten. Ja? Und das variiert, das ist unterschiedlich, je nachdem, in welche Region man guckt. Das ist höher in China, höher in Italien, niedriger derzeit in Deutschland. Das sind wirklich überall unterschiedliche Zahlen. Aber wir wissen, bei 4 von 5 Fällen verläuft es alles mild. Ja, also
hilft denen natürlich nichts, die zu den anderen 20% gehören.
Gar nicht, überhaupt nicht. Und das ist ja auch, warum wir das jetzt alles hier machen, dass wir tatsächlich die schützen, bei denen es vielleicht nicht so mild verlaufen wird. Aber du hast mich ja nach dem Risiko für den Einzelnen gefragt und ich glaube, da muss man sich wirklich bewusst machen, es ist hier nicht eine Seuche, die uns alle wie die Fliegen dahinraffen wird. Das hat sich auch zum heutigen Tag nicht geändert. Aber die, für die es eben gravierender ist, die schützen wir, indem wir uns alle so ein bisschen fernhalten voneinander.
Hat denn die Wissenschaft schon irgendwelche Erklärungen dafür, dass in Italien augenscheinlich, zumindest zum momentanen Stand, so viel mehr passiert, dass da so viel mehr Menschen sterben als jetzt bei uns? Oder sind wir einfach nur 2 Wochen hinten dran?
Also beides. Es ist eine Kombination. Wir sind etwa 1 Woche bis 10 Tage hinten dran. Es ist aber auch so, dass viele Experten gesagt haben, die Italiener haben zu spät angefangen zu testen. Es ist sozusagen lange unentdeckt geblieben, das Virus. Und dann, als man dann anfing zu testen, dann hat man mit einem Mal sehr große Zahlen gehabt und dadurch auch explodierende Todeszahlen und Sterblichkeitsraten. In Deutschland haben wir sehr viel getestet und deswegen eine genauere Kenntnis darüber, wie die Zahlen tatsächlich sind. Deswegen können wir schon annehmen, in Deutschland sind wir nicht so überrascht wie die Italiener oder wie jetzt auch in Spanien zu sehen.
Wir wollen ja wirklich seriös und so umfassend wie möglich informieren, Jan. Es gab ja diese Fake News, einen Kettenbrief zur Gefährlichkeit von Ibuprofen im Zusammenhang mit Corona. Jetzt ist es auf der anderen Seite aber so, dass offenbar der französische Gesundheitsminister, der ja selber Neurologe ist, auch gewarnt hat vor Ibuprofen. Was ist da jetzt dran?
Also dieser Kettenbrief war totale Fake News. Ja. Das hat ja auch die Uni Wien, auf die da Bezug genommen wurde, sofort dementiert im Netz. Man kann da zum jetzigen Zeitpunkt seriöserweise nichts sagen. Offensichtlich hat sich der französische Politiker bezogen auf eine Untersuchung und einen Artikel, der in einem Fachblatt veröffentlicht wurde und der aber auch nur die Hypothese, Spekulation in den Raum gestellt hat, dass Ibuprofen den Verlauf verschlimmern könnte, weil es das Blut verdünnt. Es hat Einfluss auf die Blutflüssigkeit. Aber das ist alles nicht bewiesen. Das ist eine Überlegung gewesen, die aber zum jetzigen Zeitpunkt weder untersucht ist, noch wirklich irgendwie durch Fakten untermauert.
Wie schaffst du es persönlich, Jeanne, die sich ja nun Tag und Nacht mehr oder weniger mit Corona beschäftigt, dass das nicht an dich so rankommt, dass du selber nervös wirst, panisch wirst? Hast du ein Rezept für die Menschen da draußen, die vielleicht gerade sagen, ja, so langsam macht's mich auch kirre?
Ich glaube, es gelingt mir ganz gut, tatsächlich zu unterscheiden zwischen dem Risiko für die ganze Gesellschaft und eben dem Risiko für mich persönlich. Ich glaube sogar, ich werde das irgendwann kriegen. Das ist so, wir werden irgendwann zu 2/3 in der Bevölkerung das Virus alle irgendwann mal gehabt haben. Ich weiß, das wird für mich nicht dramatisch sein, für meine Kinder sowieso nicht. Um die Kinder müssen wir uns überhaupt wenig Sorgen machen, was das angeht. Und insofern bin ich ruhig und denke mir, ja, für die Gesellschaft ist das jetzt dramatischer und da müssen wir uns jetzt einfach so ein bisschen disziplinieren. Aber in Panik verfallen hilft unter gar keinen Umständen.
Jan, zum Schluss, mit allem, was du weißt, traust du dir jetzt eine realistische Prognose zu, wie lange uns das Virus noch beschäftigen wird, und zwar so intensiv beschäftigen wird?
Sind sich die Forscher uneins darüber, ob uns der Frühling und die Wärme helfen wird? Manche sagen, es wird abflauen, so wie die saisonale Grippe. Wir wissen das nicht sicher. Es kann wirklich sein, dass uns das Virus begleitet, vielleicht auch über die nächsten Jahre, sicher nicht so stark wie jetzt. In China hat es 8 Wochen etwa gedauert. Jetzt gehen die Zahlen deutlich runter. Wenn wir Glück haben, auch das sagen einige Experten, sind wir vielleicht ein bisschen schneller als China und haben dann erstmal so diese ganz große erste Welle hinter uns und dann wird es auf jeden Fall ruhiger. Das wäre jetzt mal die Hoffnung. Eine sichere Prognose würde ich zum heutigen Tag wirklich nicht abgeben wollen.
Vielen Dank, Jeanne, für diese Informationen. Und ich habe das Gefühl, mir geht es zumindest so, wenn man mit jemandem darüber spricht, der so viel weiß wie du, dann beruhigt das schon in gewisser Weise. Ja?
Dann hat es seinen Zweck erfüllt.
Seriös bleiben und wir sollten gelassen bleiben.
Dem schließe ich mich an.
Vielen Dank, Jeanne Turzynski, unsere BR-Wissenschaftsredakteurin. Und heute ist ja auch der erste Tag, an dem die Kids in Bayern flächendeckend nicht in die Schule gehen dürfen. Ich habe ja selbst 2 schulpflichtige Kinder zu Hause, Nick eben in der 2. Klasse und die Emily in der 9. Klasse Gymnasium. Emily, wie war es denn heute für dich? Wie war der erste Tag zu Hause?
Eigentlich ganz cool. Also wir haben eine Lernzeit gemacht, also 2 Stunden, ich und mein Bruder. Und da haben wir auch Pause wie in der Schule gemacht und es war eigentlich ganz cool.
Jetzt ist es ja bei dir so, dass du eben in einer Ganztagsschule normalerweise bist. Das heißt, zu Hause eigentlich gar keine Schulaufgaben mehr machen musst, keine Schularbeiten. Ist es schwierig gewesen, dich zu Hause zu konzentrieren? Gerade auch bei dem schönen Wetter?
Eigentlich nicht. Es war eigentlich so wie in der Schule.
Ja, hat die Mami euch gedrillt?
Ja.
Habt ihr denn jetzt von der Schule aus, Emily, schon sowas wie Online-Unterricht angedacht? Also werden eure Lehrer euch unterstützen? Kommt da irgendwas in den nächsten Tagen, Wochen? Weil das wird ja wohl ein paar Wochen jetzt dauern.
Also wir haben ja eigentlich dieses MEBIS, aber das wurde ja gehackt und deswegen funktioniert das nicht. Und wir haben jetzt nur so ein paar Arbeitsaufträge in Französisch und in Deutsch bekommen, aber jetzt im Moment nichts.
Das heißt, ihr seid nicht in Kontakt mit den Lehrern bis jetzt?
Mm-mm.
Ich meine, jetzt aus Vatersicht, dass das keine Ferien sind, das ist dir klar, oder? Das muss ich dir nicht sagen.
Ja.
Wie komisch ist es denn zu wissen, dass das jetzt in den nächsten Wochen so weitergehen wird? Glaubst du, du gewöhnst dich daran oder wird das irgendwann richtig seltsam werden?
Also ich glaube, man gewöhnt sich schon daran, aber es ist halt jetzt auch komisch, dass man eigentlich 5 Wochen jetzt keine Schule hat. Das ist ja eigentlich ja wie so lange wie Sommerferien.
Wie schwierig ist es, dass du zwar weißt, du bist zu Hause, es ist schönes Wetter, ich kann auch in den Garten gehen oder spazieren gehen, aber dass du zum Beispiel mit deinen Freundinnen, mit den Freunden nicht mehr ins Kino gehen kannst, weil die auf einmal zu sind oder in die Eisdiele?
Das ist schon ein bisschen komisch, weil es fühlt sich eigentlich so an wie Ferien, aber man kann halt nichts machen.
Glaubst du, dass du da irgendwann, dass dich das frustriert, dass du da deprivierst, dass da sowas passiert in die Richtung?
Ich glaube nicht, also dass man sich vielleicht ein bisschen langweilt, aber eigentlich nicht.
Hast du mit Freundinnen, mit Schulkameraden schon drüber gesprochen?
Ja, die finden das eigentlich auch alle ganz okay.
Glaubst du, dass viele das oder dass alle das schon verstanden haben, dass das jetzt durchaus eine ernste Situation ist und warum gerade ihr jungen Menschen, die ihr mit großer Wahrscheinlichkeit ja nicht richtig krank werden werdet, warum ihr trotzdem zu Hause bleiben sollt?
Ich glaube schon, dass ziemlich viele das verstanden haben schon. Dass man halt die Älteren schützt, weil für die kann das halt echt gefährlich sein, dass sich halt nicht noch mehr verbreitet.
Worüber ich gerade schon auch mit unserer Wissenschaftsredakteurin gesprochen habe, ist ja die Hoffnung, dass man da was Gutes rauszieht aus so einer Krise und dass wir vielleicht erkennen, wie wichtig wir füreinander sind. Ich meine, es ist ja jetzt schon so, dass wir merken, der Papi ist auf einmal vielleicht mehr zu Hause, man hat mehr Zeit füreinander. Glaubst du, das wird für dich auch eine Rolle spielen, dass andere Dinge wie Gemeinschaft wieder wichtiger werden?
Ja, natürlich. Also, dass halt man mit der Familie so mehr Zeit hat und das eigentlich ja ich erst um 6 von der Schule komme und dann eigentlich nur so 2 Stunden Zeit ist, bis dann wir ins Bett gehen und sonst was. Und jetzt hat man halt den ganzen Tag eigentlich zusammen, wo man mehr Sachen machen kann. Und dass eigentlich wir die Mama arbeiten muss und ich in der Schule bin und dass wir da nie sowas für sowas Zeit haben, dass wir was zusammen machen, keine Ahnung, spazieren gehen oder sowas. Und jetzt haben wir halt dafür ganz viel Zeit und das ist voll schön.
Machst du dir denn insgesamt Sorgen? Also was das mit uns allen macht und wie lange das dauert?
Also so große Sorgen nicht, aber dass es halt so lange dauert und ob das jetzt nach den Osterferien jetzt besser geworden ist oder nicht und was danach ist.
Das wissen wir alle noch nicht. Emily, dann danke ich dir sehr für das Telefonat, für die Informationen aus dem Hause Otto und mach noch ein bisschen was für die Schule oder was auch immer. Ja?
Ja.
Vielen Dank. Ciao, Emily.
Tschüss.
Emily Otto war das, also meine Tochter. Die ist zumindest gut informiert, aber relativ gelassen und sie neigt auch noch nicht zu Hamsterkäufen, zumindest nicht bei Klopapier. Das ist ein psychologisches Phänomen, ja nicht nur bei uns in Bayern. Es gibt Menschen, die tatsächlich Klopapier und Nudeln horten. Die Schlange stehen vor dem Supermarkt, bevor der geöffnet hat. Und auf der anderen Seite gibt es dann die Leute, die gestern, ich habe das gesehen, als ich vom Sender nach Hause gefahren bin, dicht gedrängt im Biergarten saßen. Also Panik auf der einen Seite, Ignoranz und Wurstigkeit auf der anderen. Wie erklärt sich das nun aus psychologischer Sicht? Dr. Pablo Hagemeyer ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Herr Doktor, wie erklären Sie sich zunächst mal diese Hamsterkäufe?
Also bei diesen Menschen, die diese Hamsterkäufe machen, das ist für mich auch völlig, also als Mensch, jetzt schwierig nachzuvollziehen, aber als Psychologe, ist es völlig klar, das sind Überreaktionen, das sind also irrationale Handlungen. Die beobachten irgendjemand, der klaut oder kauft oder Klopapier und dann denken die, das muss irgendwas bedeuten, das hat eine Bedeutung, es gibt irgendwo eine Not und ich muss genau das machen, damit ich nicht zu spät komme, also damit ich keinen Nachteil davon habe. Und die geraten dann in so eine Reaktanz, nennt man das. Also es ist ein Zustand, etwas zu tun, was scheinbar sinnvoll ist, aber eigentlich nur eine Verschlechterung auslöst. Ja, eine Verschlechterung, indem wir plötzlich gar kein Klopapier mehr haben.
Es ist für mich wirklich schwer nachvollziehbar, dass Menschen sowas überhaupt tun in der momentanen Situation. Auf der anderen Seite kann ich in gewisser Weise nachvollziehen, dass man sagt, ein Vorrat Nudeln zu Hause ist vielleicht nicht das Schlechteste. Aber nochmal, warum Klopapier?
Es gibt ja diesen einen Witz, ne? Einer niest und 50 scheißen sich in die Hose. Also vielleicht hat das damit zu tun. Ich weiß es nicht. Also ich habe heute noch eine Kollegin gesprochen, der wurde die Klopapierrolle vom Rollband weggeklaut. Es scheint da also wirklich existenzielle Gefahr und Not, also eine Überlebensenergie loszutreten, dass man eben fürchtet, eingesperrt zu sein in vier Wänden für die nächsten vier Wochen und dann ja nicht auf die Idee zu kommen, man könnte sich ja auch den Hintern mit der Hand und dann mit Wasser oder mit einem Handtuch abwischen und dieses dann in der Waschmaschine waschen. Das zeugt davon, dass in der Angst die Wahrnehmung des Menschen sich einengt wie in einem Tunnel und dann nur noch das eine fokussiert wird, wie so eine Trance, das Klopapier muss es sein.
Aus Ihrer Sicht jetzt als Facharzt für Psychiatrie, Herr Dr. Hagemeyer, macht es denn Sinn, mit solchen Menschen zu sprechen, die darauf anzusprechen und ihnen eben zu erklären, dass das eine relativ sinnfreie Handlung ist? Oder sollte man das lassen?
Das muss man situativ abwägen, würde ich jetzt mal sagen. Also wenn man merkt, dass das Gegenüber eher einem feindselig orientiert ist und so ein bisschen aggressiver ist, dann würde ich es lassen. Wenn jetzt aber jemand aus purer Angst das tut, dann würde man mit Empathie versuchen, diesen Menschen zu verstehen. Ja, ob die Zeit wird dann nicht reichen in der Kasse. Aber versuchen zu verstehen, vielleicht dann im Familienkreis zu erklären, warum man das tut, was die Ängste sind dahinter und dann durch so einen empathischen Zugang die Handlungsoptionen erweitern. Ja, und ihn darauf wegzubringen von dieser Idee, ich brauche jetzt Klopapier.
Befürchten Sie denn, dass das noch schlimmer wird?
Ja, ich glaube, das wird schlimmer. Also das Nudeln ist ja auch schon wieder so ein Ding. Ich habe gesehen, dass die Leute auch zum Teil bei den Tempos schon zugreifen. Also ich glaube, es werden mehr Hamsterkäufe geben. Es wird auch aggressiver werden, fürchte ich. Ich fürchte auch, dass es mehr Einbrüche geben wird. Und ich fürchte auch, dass es mehr so illegale, ungesetzliche Dinge passieren werden. Also ich habe heute schon auf der Autobahn ein Mofa hinter einem Sattelschlepper auf der Autobahn fahren sehen. Also es wird immer anarchischer. Das ist eine Gefahr.
Jetzt ist es ja so, dass immer noch die Mehrzahl der Menschen, denen man begegnet, mit denen man spricht, relativ vernünftig und gelassen auf die ganze Krise reagieren. Was ich mich gestern gefragt habe, als ich aus dem Sender nach Hause gefahren bin, da siehst du Menschen bei diesem schönen Wetter, im Biergarten sitzen, eng gedrängt, die aus einem Glas trinken oder die sonst was tun. Das ist ja das andere Ende der Fahnenstange. Es gibt auf der einen Seite die, die panisch werden, auf der anderen Seite die, die sagen, mir doch wurscht, mir kann doch der Virus nichts. Wie erklärt sich das, dass die das immer noch nicht begriffen haben, worum es geht?
Ja, auch das ist eine Form, mit einer extremen Situation umzugehen. Also wir können in Panik verfallen, Flucht oder Angriff, oder wir können es auch einfach nur leugnen. Also die Macht der Leugnung ist sehr groß, das ist ein psychisches Phänomen, ein psychologisches Phänomen, die kann man auch schwer einreißen. Also man muss da tatsächlich auch wieder versuchen, empathisch mit den Leuten in Kontakt zu treten, sie aufzuklären, sie zu informieren. Und jedes Mal, wenn dann so ein Angriff kommt, haha, wir haben hier Hirn-Corona, ne, sowas hat man dann. Oder das stimmt ja alles gar nicht, das ist ja alles nur da kommen auch Verschwörungstheorien, dann schießen dann ins Kraut. Und die nähren dann eher diese Leugnungstendenz. Das ist auch gefährlich, natürlich.
Wie verhalten Sie sich denn ganz persönlich, Herr Doktor?
Naja, ich probiere sozusagen etwas über zu reagieren. Also ich versuche zu viel zu machen, bevor ich gar nichts tue. Also das bedeutet, ich achte sehr auf die Hygiene. Früher war die Hygienefachkraft im Krankenhaus war nicht meine beste Freundin. Aber jetzt doch. Also jetzt achte ich extrem auf Hygiene. Also es kommen fast zwanghafte Züge durch. Wir haben eine kleine Schleuse eingerichtet bei uns zu Hause. Das heißt, dort wird dann jemand, der kommt, muss sich dann die Hände desinfizieren und alles, was draußen war, also im vorderen Bereich lassen, Hände desinfizieren und dann kann er erst in die Wohnung rein. Und umgekehrt, beim Wohnung verlassen wird auch wieder die Hände desinfiziert und es werden die Schuhe und die Sachen angezogen, die von draußen benutzt wurden. Dann halte ich natürlich diesen sogenannten Corona-Kodex ein. Das sollte sich jeder übrigens anschauen. Das sind so 12 Tipps, meine ich, wie man sich zu verhalten hat. Darunter fällt auch Abstand halten, darunter fällt auch keine Panik zu haben und darunter fällt auch sich mit guten Dingen zu beschäftigen, die einen ein bisschen ablenken.
Kann denn diese Krise aus psychologischer Sicht vielleicht auch im Nachhinein was Gutes bewirkt haben? Also Stichwort, wir kümmern uns wieder mehr umeinander, wir werden bewusster, wir werden achtsamer?
Ganz genau so ist es. Also die Akzeptanz dieser Krise führt ja zu einer Adaption. Das heißt, wir gewöhnen uns an diese neue Situation und es entstehen neue Handlungsoptionen. Also wir müssen uns ja auch überlegen. Wir können jetzt nicht mehr, jeder kann jetzt nicht mehr ein kleiner Narzisst sein und sich um seinen eigenen Kram kümmern und die anderen irgendwie stehen lassen und irgendwie ignorieren, sondern wir müssen jetzt viel solidarischer werden. Das ist ein Gewinn für uns. Ja? Wir müssen an unsere Solidarität und an den Zusammenhalt der Gesellschaft appellieren und auch sie nutzen. Und wir müssen auch empathisch werden. Also wir müssen jetzt wirklich viel mehr in die Empathie reingehen, in die Kooperation und nicht in die Konkurrenz. Und wir müssen natürlich auch wieder den Humor für uns entdecken. Das ist, glaube ich, auch etwas Wichtiges, wo wir so ein bisschen uns drüber hinweg trösten können, dass ja wahrscheinlich ein kleiner Tsunami auf uns zurollt.
Vielen herzlichen Dank, Dr. Pablo Hagemeyer. Alles Gute Ihnen und bleiben Sie gesund.
Danke und geben Sie Acht auf sich.
Viele Fragen zum Thema Corona erreichen uns auch aus der BR24 und Bayern 1 Community. Und die würde ich gerne jetzt nochmal besprechen mit unserer Wissenschaftsredakteurin, mit Jan Tuschinski. Jan, erste Frage, die ganz, ganz viele interessiert in der Community. Ist Covid-19 auch von Mensch zu Hund oder von Hund zu Mensch übertragbar?
Es gab diese berühmte Geschichte mit dem Hongkonger Spitz, bei dem das Virus nachgewiesen wurde, allerdings auch in sehr geringer Konzentration im Rachenbereich. Aber es gibt bisher keine Hinweise darauf, dass das wirklich schon reicht, um es übertragen zu können. Also weder von Tier zurück auf Menschen noch zwischen den Tieren. Dazu kann man bisher seriös nicht wirklich was sagen. Da gibt es keine Fakten dazu.
Die nächste Frage ist eine sehr, sehr praktische Frage. Darf ich jetzt noch zu meiner Physiotherapeutin gehen?
Also ich finde, wenn jetzt jemand wirklich schlimme Rückenschmerzen hat und sagt, er braucht das, ja, und er hat einen seriösen, vertrauensvollen Physiotherapeuten, Physiotherapeutin, dann würde ich sagen, ja, sollte man hingehen. Natürlich kann man auch da überlegen, besondere Hygienemaßnahmen zu treffen. Auch da sind dann einmal Handschuhe vielleicht nicht eine schlechte Idee, wenn möglich einen Mundschutz. Also das sind alles so Dinge, das kann man dann mit den Physiotherapeuten besprechen. Aber bevor man jetzt wirklich Rückenschmerzen hat und irgendwie nicht mehr laufen kann, würde ich sagen, würde ich vermutlich abwägen und trotzdem hingehen.
Uns erreichen auch ganz viele Kinderfragen, zum Beispiel in die Richtung, darf ich jetzt echt Oma und Opa nicht mehr sehen und wie lange?
Das sind wirklich so ganz individuelle Abwägungen. Also ich würde sagen, es kommt ein bisschen auf das Alter der Kinder an. Ich finde, wenn Kinder so verständig sind, dass man ihnen erklären kann, pass auf, jetzt wird einfach mal gerade nicht mit Oma und Opa geknutscht und gekuschelt und gebusselt, sondern ihr macht jetzt mal so wie wir hier, ja, trefft euch draußen oder einfach so wirklich auch da Abstand halten, dann finde ich das durchaus in Maßen vertretbar. Bei kleinen Kindern, denen man das nicht erklären kann, ist das dann schon wieder eine andere Sache.
Passend dazu die nächste Frage, stecken sich Kinder tatsächlich weniger an?
Nein, weniger stecken sie sich nicht an. Das hat man eine Zeit lang geglaubt, das ist nicht so. Kinder können sich genauso infizieren wie Erwachsene, aber bei Kindern sind die Verläufe durchweg milde. Es gibt sogar nachgewiesene Corona-Fälle bei Kindern, die quasi ohne Symptome verlaufen sind. Aber Kinder stecken sich genauso an wie Erwachsene und Kinder können es auch genauso weitergeben.
Auf BR24 kam auch folgende Frage auf. Ich bin Außendienstler, was soll ich denn jetzt ganz konkret tun? Ich muss weiterarbeiten. Hat also mit vielen Menschen zu tun. Was kann er tun übers Händewaschen hinaus?
Also Außendienstler kann jetzt natürlich vieles sein. Ja? Also auch da gelten natürlich die normalen Distanzregeln und Empfehlungen. Also jemanden, wenn es geht, nicht zu nahe kommen. Vielleicht kann man auch Meetings, Treffen eben eher nicht in geschlossenen Räumen abhalten, ja? Sondern das irgendwie nach draußen verlagern. Das kommt jetzt darauf an, was der oder diejenige macht. Weil ich meine, jede Art von Schutzkleidung oder so ist jetzt ohnehin schwer zu kriegen, ist auch dem Gesundheitswesen jetzt einfach vorenthalten, zu Recht. Insofern hilft da eigentlich tatsächlich nur die Niesetikette einhalten, Abstand halten und sich wirklich auch nur mit Leuten treffen, die symptomfrei sind. Also sowas kann man ja vorher telefonisch abklären. Das liegt jetzt wirklich auch in der Verantwortung eines jeden Einzelnen, dass man wirklich Kontakte überhaupt nur hat, wenn man sagt, ich fühle mich wirklich gesund.
Jan, ich danke dir sehr für deine Expertise. Wir werden uns jetzt ja täglich sehen in unserem Podcast. Wir werden uns richtig gut kennenlernen in den nächsten Wochen.
Ich freue mich drauf.
Also viele Fragen aus der Community, aber gleichzeitig auch gute Beispiele, wie zum Beispiel die von der Corona-Hilfe Würzburg. Das ist eine Elterninitiative, 1000 Mitglieder hat die inzwischen schon und die überlegen und organisieren, wie sie die Kinderbetreuung eben stemmen können. Das ist eine tolle Geschichte und mir ist es sehr, sehr wichtig, dass wir in unserem Podcast eben auch zeigen, wie so eine Krise die Menschen in Bayern vielleicht noch näher zusammenbringen kann. Und Solidarität mit den Alten und Schwachen und Schwerkranken dieser Gesellschaft ist gerade wichtiger denn je. Nicht nur eben, um die Ausbreitung von Corona zu verlangsamen. Und ein ganz tolles Beispiel dafür ist die Aktion Hashtag Helfen statt Trainieren von Patrick Maurer. Der ist Stürmer in der ersten Mannschaft vom TSV Landshut Aulo. Patrick, Hashtag Helfen statt Trainieren heißt die Aktion. Erstmal Glückwunsch dazu. Tolle Sache.
Servus. Vielen Dank. Wir sind selbst überrascht, dass es so gut funktioniert, ne?
Erklären Sie doch mal in ein paar dürren Sätzen, was macht ihr ganz konkret und wie seid ihr drauf gekommen?
Wir sind momentan im Fußball, können wir nicht trainieren. Und aus dem Grund haben wir uns gedacht, wir wollen den alten Menschen, den Menschen mit Vorerkrankungen oder einfach Menschen, die momentan nicht die Möglichkeit haben oder sich unsicher fühlen, nach draußen zu gehen, denen möchten wir einfach helfen. Wir bieten da explizit das Einkaufen an oder auch das Gassigehen mit den Hunden.
Wie viele Leute sind da inzwischen bei euch mit dabei und war da jeder gleich begeistert davon? Ich meine, man will ja eigentlich trainieren und spielen und dann darf man das nicht mehr. Und dann kommt der Patrick mit der Idee, wir helfen Alten und Schwachen und Kranken.
Es gab diese Entscheidung, dass wir keine Spiele und kein Training mehr haben werden. Und aus dem Grund sind wir dann in einem kleinen Kreis, wir waren zu dritt, sind wir zusammengesessen und dann ist uns diese Idee gekommen. Und die drei Parteien waren sofort begeistert und haben gesagt, da sind sie sofort dabei. Dann ging das Ganze einen Schritt weiter. Wir haben das dann in der Mannschaftsgruppe auf WhatsApp haben wir das dann kommuniziert. Und dort sind dann auch gleich weitere 10 bis 15 Mitspieler dazugekommen und haben gesagt, sie hätten jetzt Zeit, sie können da gerne mithelfen. Und so ist die ganze Geschichte letztendlich entstanden.
Patrick, größten Respekt von mir, von uns allen hier. Ich wünsche Ihnen trotzdem, dass Sie möglichst bald wieder Tore schießen können für den TSV Landshut Aulo. Aber diese Aktion ist etwas, woran sich viele ein Beispiel nehmen wollen und vielleicht auch werden. Ich bin mir ganz sicher, dass das nicht die einzige Aktion in diese Richtung bleiben wird. Vielen herzlichen Dank und weiter so, Patrick.
Vielen Dank. Ich denke, es wird einiges auf uns zukommen, aber wir sind gespannt.
Und so wie die Aktion von Patrick gibt es inzwischen ja viele Geschichten, die zeigen, wie Menschen in Bayern einander helfen. Und wir werden jeden Tag in unserem Podcast darüber berichten. In diesem Sinne, wenn Sie eine ähnlich gute Idee haben, los geht's. Ansonsten gibt es morgen um 17 Uhr eine neue Folge unseres Podcasts Corona in Bayern. Und nicht vergessen, cool bleiben und Hände waschen.
Corona in Bayern. Der Podcast von BR24 und Bayern 1.